undone.
Düsen, der Kaiser ist tot.
Ja, das ist traurig, oder? Also ich muss vor allem an den alten Franz Beckenbauer
traurig
denken.
Oder trifft es eigentlich ganz gut. Nochmal
was?
Traurig oder trifft es eigentlich ganz gut. Es ist schon der 12. Januar 2024. Mein Name ist Keschrau Berus.
Und mein Name ist Düsen Tekkal.
Und das ist Tekkal.
Und Berus.
Juhu. Hast du so Gefühle zu Franz Beckenbauer?
Ja, ehrlich jetzt. Ja, ich habe Gefühle zu ihm und zwar zu 1990, als er Weltmeister geworden ist.
Ja?
Ja.
Hast du das noch?
Das werde ich nie vergessen. Ich war ja damals verliebt. Also daran kann man auf jeden Fall, das kann man schon mal.
Echt? Du warst in Franz Beckenbauer?
Nein, verliebt? Nicht in Franz Beckenbauer. In Klinsmann.
Achso, hä?
In Klinsmann. Weil er hat ja damals gespielt.
Ah ja, nein, okay. Aber, du warst verliebt in Klinsmann.
Ja, genau. Und ich habe diese WM wirklich intensiv verfolgt mit der ganzen Großfamilie.
Ja.
Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir gejubelt haben, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Wir sind durchgedreht und da habe ich mir vorgenommen, ich werde eines Tages Sportreporterin.
Tatsächlich?
Ja, ehrlich jetzt.
Was ist denn aus diesem Wunsch dann geworden?
Ja, naja, nichts, wie du siehst.
Also ich weiß nicht, 1990 war ich damit beschäftigt, vor den Gotteskriegern zu fliehen, aber ne? Ich habe Franz Beckenbauer immer wieder gesehen, also medial, aber nie irgendein Gefühl zu ihm entwickelt. Ich war so, weil so der Kaiser und so, das war alles so distanziert und so fern und dann kam ja dieser ganze Skandal mit der gekauften WM so. Den muss man natürlich nie im Nebensatz erwähnen, wenn man über Franz Beckenbauer spricht. So. Und irgendwie hat sich da bei mir nicht so wirklich was entwickelt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, dass er gestorben ist, war ich so schon parallel mit
Erst? Ach so,
und,
okay.
Also beides, so ein bisschen so, wie alt ist er eigentlich? Weil für mich war er immer der Kaiser, also immer diese distanzierte
Distanz. Der Kaiser stimmt
Sohn.
Nicht.
Für mich war immer Deutschland, deutscher Kaiser. Was glaubst du, wie viele Migrantenkinder hier in diesem Land glauben, dass Franz Beckenbauer tatsächlich der Kaiser gewesen, deutscher Kaiser gewesen ist?
Nee, ich habe tatsächlich eine emotionale Verbindung gehabt, aber wie gesagt, zu dem jungen Kaiser sozusagen. Also diese Lebensleistung, also auch selber als Spieler, dann natürlich als Trainer. Und ich glaube, so in den letzten Jahrzehnten hat sich da bei mir auch eher eine Distanz eingestellt.
Ja.
Aber ich habe da schon auch eine Verbindung zu gehabt.
Ja, ist ja auch so, dass Leute jetzt quasi auch immer dann ihre Anekdoten, wenn jemand stirbt, dann irgendwie rausholen. Und man hört dann immer so Leute, Sachen von ihm, die man vorher nicht kannte oder nicht gesehen hat. Das fand ich immer ganz spannend, wenn so bekannte Leute sterben, dann heißt es dann immer, naja, und Leute aus dem Umfeld sagen ja immer, dass er super nett gewesen ist und so weiter und so fort. Das finde ich immer ganz interessant, irgendwie zu sehen. Und was natürlich eine besondere Qualität quasi unseres Social-Media-Zeitalters ist, kein Nachruf, wenn man kein Selfie mit ihm, mit der verstorbenen Person gemacht hat, irgendwann
genau.
Mal, um zu zeigen, ja, ich war auch nah an dieser bekannten Person, die verstorben ist, aber ich habe leider kein Selfie mit Franz Beckenbauer.
Ach, deswegen so, hast du nichts dazu geschrieben.
Franz Beckenbauer, das war die eine Nachricht, die hat uns nicht kalt gelassen. Das, was uns aber schon ziemlich kalt gelassen hat, ist das Wetter, Düsen Tekkal.
Mein Gott, was für eine Überleitung. Das ist der Grund, warum du so erfolgreich bist, ne? In diesem Podcast-Segment. Das sind deine Überleitungen.
Das habe ich aber gerade gesehen, wenn man einfach volle Kanne drauf zugelaufen dachte, den nehme ich jetzt. Das war eine gute Flanke.
Ja. Und die lass uns halt übers Wetter reden.
Mit dem Kopf angenommen. Kommst du klar mit solchen Minustemperaturen?
Ich bleibe einfach zu Hause.
Ja?
Also sagen wir so, ich freue mich dann immer, wenn ich ins Warme komme.
Ja, das ist natürlich immer sehr schön.
Ja,
finde ich
genau,
auch. Das ist so der Schock quasi, diese Akklimatisierung.
Du, aber ganz ehrlich, es hat auch was Gemütliches. Und gestern zum Beispiel hatte ich einen Termin auswärts und dann bin ich wirklich irgendwie eine halbe Stunde zu Fuß gegangen. Richtung Büro und es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint und ich finde, das macht wahnsinnig gute Laune.
Ja.
Und es ist ja erwiesen, dass das Gehen gesund macht, ne? Und das hat mir richtig gut getan. Also insofern, die Minusgrade, die quälen mich gar nicht so. Ich finde es viel schlimmer, wenn die Sonne nicht scheint.
Ja, Kollege Patrick hat gestern die Sonne gesehen und meinte, ja, wir können ja draußen essen. Ich war so, Patrick, das ist einfach Licht, aber es hält natürlich nicht warm. Es ist trotzdem minus 300 Grad da draußen. Also ich finde den Gemütlichkeitsfaktor ist das Schönste am Winter tatsächlich.
Mhm.
Also dass es kalt ist und man eben aber drinnen ist und, keine Ahnung, sich einen Tee macht und puzzelt zum Beispiel. Wir haben heute als Themen, wir wollen über die Bauernproteste sprechen, natürlich, führt kein Weg dran vorbei, auch wir wollen die Klicks, sprechen wir über die neue Wagenknecht-Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich gegründet und das ist auch der Name, der jetzt bleibt, zumindest bis nach der Bundestagswahl. Und zu allerletzt sprechen wir noch über die Regierungskrise in unserem Nachbarland, In Frankreich. Mensch, da ist aber einiges passiert.
Aber der sieht gut aus, ne, der Neue?
Ja, der Neue und der Präsident und der Premierminister sehen beide tipptopp aus.
Aber das reicht halt nicht.
Das reicht halt nicht, das ist nicht genug. Das ist die erste Erkenntnis. Freut euch auf weitere Erkenntnisse jetzt gleich. Ich würde sagen, wir legen los. Mir ist ja gerade noch ein Gedanke gekommen, was für ein seltsamer Name eigentlich Beckenbauer ist. Mhm. Also ist das ein Beruf gewesen früher? Also gab es da jemanden? Gab es eine Familie, die einfach nur Becken gebaut haben und diese Familie Beckenbauer hat sie über Generationen gehalten?
Mit Sicherheit.
Oder?
Ja, klar.
Das recherchiert bitte mal jemand nach. Unser Thema jetzt sind die Bauernproteste hier in Deutschland. Die ganze Woche über sind Proteste von Bauern geplant. Die letzten Wochen haben wir sie auch gesehen, bundesweit. Da protestieren Bäuerinnen und Bauern quasi gegen die Streichungen der Subventionen. Diese Streichungen haben stattgefunden, eben jetzt so von heute auf morgen quasi, oder die Vorstellung dieser Streichungen, weil die Bundesregierung halt eben ein Haushaltsloch hat und dieses Loch muss wieder gestopft werden und die Bäuerinnen und Bauern waren halt sehr, sehr sauer darüber. Mhm. Da geht es unter anderem um Agrardiesel-Subventionen, um die Kfz-Steuerbefreiung beispielsweise.
Auf einmal waren die Bauern da.
Auf einmal waren die Bauern da, die man ja sonst nicht so sieht. Mhm. Vor allem sind sie auch sehr laut und präsent da, weil sie halt mit fetten Traktoren kommen. Mhm. So riesigen Gerätschaften. Und da sehen sie auch ehrlicherweise auch ein bisschen größer aus, als sie dann sind, also die Massen. Also es waren jetzt nicht 10.000 Leute da, aber schon 1.000 Bauern mit Traktoren reichen aus, um den Laden hier dicht zu machen und auf der Straße Präsenz zu zeigen und den Verkehr in Stillstand zu bewegen.
Quasi. Genau, und das ist ganz wichtig. Du hast gerade von den Subventionen gesprochen, also auch von Ländern, Bund, EU. Also um es mal zu konkretisieren, die Viehwirtschaft wird mit 13 Milliarden pro Jahr subventioniert. Also diese Zahlen, ne, muss man sich vergegenwärtigen und vor allem vor dem Hintergrund, dass ausgerechnet diejenigen, die sich jetzt quasi vor die Bauern stellen, sich ja jetzt auch als Unterstützer und solidarisch verkaufen. Aber es lohnt sich da auch nochmal in die Parteiprogramme zu gucken, denn die AfD ist zum Beispiel genau gegen diese Subventionen. Das sage ich deswegen, weil bei allen Protesten, vor allem die von unten kommen, natürlich auch rechte Parteien, aber eben auch Rechtsextreme, wie in Dresden vor ein paar Tagen, versuchen, das Thema zu besetzen. Und das sage ich deswegen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Schreckgespenst, das sind alles Nazis, dass wir dem was wieder gegensetzen müssen, also auch im Sinne des Großteils, des überwiegenden Teils der Bauern, die Vieh- und Ackerzucht betreiben, viele junge Bauernverbände, die das nicht verdient haben, diesen Generalverdacht ausgesetzt zu werden. Aber die anderen sind natürlich jetzt wieder lauter und präsenter.
Ja, man muss aber natürlich trotzdem dazu sagen, also bei diesen Demonstrationen, man sieht da beide Töne. Also ich glaube, es ist erstmal ein sehr legitimer Protest. Auf der einen Seite ist eine gute Grundlage. Protest ist Teil der Demokratie, haben wir hier schon auch in der Sendung öfter besprochen, zu allen möglichen Themen, Klimaschutz und wie auch immer. Und es ist alles wichtig und alles darf und soll. Und mit Traktoren die Straßen blockieren, auch Teil davon. So, keine Frage. Und gleichzeitig wird natürlich immer, die Rechten schauen natürlich immer, wo gibt es vulnerable Gruppen, die sie unterwandern können mit ihrer Message. So, das haben wir bei Corona ja auch gesehen. Mhm. Da waren die sehr, sehr aktiv, die Rechten da. Und zwar so aktiv, dass sogar die AfD, die auch, nicht auch, sondern die rechts ist, die schon gesagt haben, puh, da haben wir aber eine Abzweigung zu spät genommen, weil selbst die Ultrarechten waren da schon schneller dran als die AfD. So, also diese Proteste zu unterwandern, also die Corona, Anti-Corona-Maßnahmen.
Genau, damals, es erinnert auch daran.
Und es ist dasselbe Ding. Also das Spiel der neuen Rechten ist genau dieses Prinzip, nämlich legitime Demonstrationen nutzen, um sich selber da irgendwie zu positionieren.
Und es ist wie immer, ob das jetzt auf den Nahen Osten bezogen ist, ob das auf die Corona-Leugner-Demos bezogen ist, wer sozusagen mitrennt mit Nazis, der macht sich natürlich gemein. Und das heißt, wir müssen überall natürlich auch dieselben Regeln ansetzen. Und die Art und Weise, wie das ausgetragen worden ist, war natürlich nicht ohne.
Ja, schon so ein bisschen so ein Déjà-vu. Ich habe auch gelesen, halt bei den vielen Gesprächen auch mit Leuten, die vor Ort sind bei diesen Demonstrationen, wo man sie drauf angesprochen hat, der habt ihr nach links und rechts geguckt. Das sind ein paar Leute, die ihr vielleicht ja nicht unter euch haben wollten. Die meinten auch, naja, solange sie dasselbe wollen wie wir letztendlich, nämlich diese Subventionssachen und so weiter, ist uns das egal. Und ich glaube, da kann man immer wieder auch darauf hinweisen, das ist am Ende halt nicht so.
Ja, und also da kann man auch nicht mit zweierlei Maß messen.
Genau, wir haben ja auch hier besprochen, als es um die Pro-Palästina-Demos zum Beispiel ging oder um die Demonstration
da. Da wird das ja auch erwartet, dass man sich distanziert.
Genau, gesagt, hey, schaut nach links und rechts, wenn da extreme Leute da sind, die die Vernichtung des Volkes Israel wollen, dann müsst ihr euch von denen distanzieren, dann geht das nicht. Naja, die demonstrieren ja auch nur dagegen, dass in Gaza Menschen sterben. So. Ja, aber es ist trotzdem beim Protest, glaube ich, wichtig, dass man achtet, wer läuft da eigentlich mit und wer ruft zu diesen Protesten auch auf. Mhm. Und da sieht man hier auch sehr, sehr oft, dass extreme Rechte halt zu diesen Protesten auch aufrufen. Und wenn man auf diesen Demonstrationen dann ist und sich das anschaut, geht es dann oft gar nicht um diese
Demos, wo keine Bauern sind.
Genau, Demos, wo keine Bauern sind. Und das ist dann nicht mal das Thema. Es geht um Regierungsumsturz, es geht um Systemwechsel. Mhm. Es geht auf einigen Plakaten, ich habe es in einem Artikel gelesen bei der Taz, glaube ich, da hat eine Reporterin gesehen, tötet Özdemir, stand auf einem Plakat drauf, strafrechtlich relevant.
Genau, das also hat nichts mit Demonstrationsrecht zu tun. Genau. Und da finde ich eben auch, warum, also es ist natürlich auch immer ein Hass auf die Bundesregierung, der da sozusagen auch vereint wird und benutzt wird. Und warum protestieren die Bauern eigentlich nur gegen Özdemir und Habeck? Also stellt sich mir die Frage, insbesondere was sozusagen auch die ökologische Transformation angeht, die ja angeschoben worden ist, erst in den letzten Jahren. Also die Herausforderungen und Probleme, die da zugegen sind, die gibt es ja schon länger, seit Jahrzehnten. Und ich finde, dieses Spiel muss man auch so ein Stück weit durchschauen. Und ich glaube auch, dass die Bauern stark genug sind, für sich selber einzustehen. Und ich habe beispielsweise auch mich dazu positioniert und habe eben auch nochmal Grenzen formuliert, nämlich in dem Moment, wo man im Zusammenhang mit dem Landwirtschaftsminister vom türkischen Basar spricht, ist es eben ein rassistisches Element und hat nichts mit dem Demonstrationsrecht, einem Anliegen zu tun. Und dann hat mir zum Beispiel eine junge Bäuerin geschrieben und gesagt, dass sie sich wünscht, dass das nicht verallgemeinert wird und dass nicht alles über einen Kamm geschert wird. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass wir selber auch die Sensibilität besitzen, weil das natürlich wieder so ein Thema ist, woran sich die Geister scheiden, was im Populismus und im Extremismus natürlich auch für Beifall sorgt. Aber da muss man wirklich sich vorhüten.
Aber da müssen halt eben auch beide Seiten ran. Ne? Also das heißt nicht nur, man erwartet von Medien, dass sie das richtig machen, ist eh klar, dass sie das differenzieren, sondern natürlich muss auch ein Protest aus sich heraus schauen, wer protestiert da mit uns. Also nochmal, also die Verantwortung kann man da nicht komplett abgeben und sagen, naja, die Tagesschau hat jetzt berichtet, da sind auch Rechte dabei, aber ihr müsst das differenziert sehen. So, ja, aber da müsst ihr auch gucken, wer läuft denn auf euren Demonstrationen mit oder zu welchem Aufruf folgt ihr eigentlich, auf welcher Demo seid ihr? Das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man so ein wichtiges Anliegen hat. Und wie gesagt, das ist ein legitimer Protest. Das ist alles ziemlich scheiße gelaufen mit dem Stopfen des Haushaltslochs und diesen Entscheidungen, die irgendwie über Nacht irgendwie gefällt worden sind. Die sind ja auch teilweise auch zurückgezogen worden.
Genau, da hat die Bundesregierung Zugeständnisse gemacht. Zugeständnisse. Genau. Und ich denke auch generell, auch was du da eben beschreibst, dass es letztlich darum geht, dass man sich von den richtigen Akteuren vertreten sieht und dass die Interessenvertretungen selber dafür sorgen müssen, dass es sauber bleibt, ist ja klar. Weil ich glaube, dass schon einige ziemlich geschockt waren mit was für einer Wucht, die da plötzlich auftreten, Einzelne. Und natürlich schaden sie in erster Linie den eigenen Leuten, wie so oft, weil das natürlich dann verallgemeinert wird, alles über einen Kamm geschert wird und damit wird dem Anliegen der Bauern überhaupt nicht gerecht.
Ja, ich finde auch so diese Feindbildung, also ich gegenüber der Grünen und so weiter, finde ich auch ziemlich unangemessen, weil man eben auch sieht, dass die EntscheidungsträgerInnen der letzten Jahre eben auch nicht nur die Grünen und die SPD und so gewesen sind, sondern wir wissen ganz genau, wer da in der Regierung gewesen ist. Das sind langfristige Entscheidungen, die getroffen werden, die passieren nicht über Nacht. So, das ist das eine. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das im Fokus hat, dass das nicht so, dass diese einfachen Feindbilder nicht funktionieren. Vor allem, wenn man guckt, wo sich diese auch Landesminister und so weiter auch positionieren. Da sind auch durchaus Grüne und SPDler dabei, die sagen, diese Kürzungen sind zu viel oder die sich auf die Seite der Bäuerinnen und Bauern stellen. Da findet man auf beiden Seiten oder auf allen Seiten eigentlich Befürworterinnen.
Und ich finde aber auch, dass dieses Beispiel wieder zeigt, wie weit der Rechtsextremismus vorgedrungen ist, wie gefährlich das ist, wie diese Demokratiezersetzung funktioniert von innen, wie demokratische Parteien gegeneinander aufgehetzt werden. Und natürlich ist die Aufgabe von Oppositionsparteien Opposition, keine Frage. Aber ich glaube, dass alle gerade auch gut beraten sind, aufzupassen, dass man sich nicht gegeneinander aufhetzen lässt und am Ende es nur einen Gewinner gibt, nämlich die rechtsextremen Parteien.
Am Ende bleibt da, glaube ich, eigentlich nur zu sagen, bleibt der Bauer auf dem Trecker, ist das Essen nicht so lecker.
Ich kommentiere das jetzt nicht.
Susanne, ich habe noch Georg gebeten, mir ein paar Bauernweisheiten aufzuschreiben und ich bin empört, was er mir für Sachen hier rausgeschrieben hat. Hat der Bauer kalte Schuhe, steht er in der Tiefkühltruhe? fällt der Bauer tot vom Traktor, steht in der Nähe ein Reaktor. Ist Bauers Händchen blass und kalt, liegt es abgehakt im Wald. Also Entschuldigung, was sind das bitte für Bauernweisheiten? Die findet man bei Wer wird Millionär in der 100-Euro-Frage auf jeden Fall nicht. Georg, ich erwarte da bessere Arbeit.
Das muss besser werden.
Als ich von Bauernweisheiten gesprochen habe, wollte ich ein paar andere Bauernweisheiten lesen und nicht solche Fantastereien. Weiter geht's.
So, Keschrau, jetzt kommt wieder deine Überleitung.
Ja, wir bewegen uns vom Land in den Prenzlauer Berg, in einem Hotel im Prenzlauer Berg, weil da hat es nämlich stattgefunden. Sarah Wagenknecht oder ihr Bündnis Sarah Wagenknecht, hat die Parteigründung vollzogen. Nach einem Treffen mit 44 MitstreiterInnen hat Wagenknecht das in Begleitung von 5 weiteren Personen in der Bundespressekonferenz quasi Rede und Antwort gestanden, den JournalistInnen. Und ich glaube, Key Takeaway ist, keine Ahnung.
Wir sind weder links noch rechts.
Ich hab einen neuen Namenvorschlag für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Willst du wissen?
Ja, sag.
Bündnis Sarah Wagenknecht. Weil das waren wirklich sehr vage Aussagen, die sie da getroffen hat. Es ist wirklich links, rechts, Mitte, weiß man nicht so richtig. Ich ahne es. Was wir machen könnten, ist mal überlegen, was glaubst du, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht sich nennen wird nach der Bundestagswahl?
Also.
Was wäre so ein guter Name? So wie das jetzt so klingt, ne? Sie sind ja gerade überall unterwegs. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wird die Chuzpe aufbringen, diesen Laden die Mitte zu nennen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil das ist ja nicht unintelligent.
Das ist nicht unintelligent.
Wir wissen ja, dass sozusagen dieses Konstrukt links-rechts sich überholt hat. Das ist ja tatsächlich Fakt. Populismus gibt's von allen Seiten. Deswegen ist es nicht unintelligent, genau das zu bedienen, zu besetzen und zu entframen, sage ich mal. Also Agenda-Setting kann sie. Die Frage ist nur, was steckt dahinter? Und das ist natürlich ziemlich schwachsinnig, also was da auch so geäußert worden ist. Insbesondere beim Thema Asyl. Diese Themen spricht sie natürlich an, weil sie auch weiß, wie sie triggern und dass man damit Mehrheiten gewinnen kann. Und mit der Migrantisierung der Konflikte. Und sie sucht sich im Grunde genommen die Teilbereiche aus, die ihr nützen, aber verkennt dabei das große Ganze. Und angesichts der momentanen Weltlage finde ich es wirklich brandgefährlich. Also nicht nur innenpolitisch vor allem, sondern außenpolitisch, was sie da vorhat. Also,
das ist eine Triggerpartei irgendwie,
genau,
oder? Das ist ein bisschen, was triggert einen alles? Und die ganzen Leute, die sich da eben von sowas getriggert fühlen, gehen dann irgendwie dahin. Ich habe in den Berichterstattungen immer gelesen, wirtschaftlich links, gesellschaftlich rechts. Und ich denke mir so, was ist das denn eigentlich für eine komische Ausrichtung? Und was soll das überhaupt heißen? Aber du hast es gerade erwähnt, unter anderem in der Migrationsfrage hat man da auch nur so ein bisschen so blanke Gesichter gesehen.
Die Frage ist nur, was steckt dahinter? Also es reicht nicht nur, schöne Sätze zu bilden und damit auch noch eben Populismus zu betreiben, sondern es geht darum, was steckt dahinter? Und diese gefährliche Russlandnähe, also jetzt stell dir mal vor, so jemand hat dann irgendwann mal was zu sagen. Und ich meine, wir wissen, wie was angefangen hat. Ihr hehres Ziel ist jetzt auch, die AfD kleiner zu machen, Wählerstimmen abzugreifen. Aber wenn all das, was sie macht, dann eben Populismus ist von links, also falsch verstanden ist links natürlich, da werden jetzt ja viele aufbegehren, dann haben wir der Sache damit auch nicht geholfen. Und du hast es gerade beschrieben, das Positionspapier, das vierseitige. Ja, das ist natürlich genauso also
es gibt,
vage.
Genau, das ist das Ding, es gibt noch kein Parteiprogramm. Das soll es auch jetzt noch nicht geben. Das dauert noch ein bisschen. Muss man sich auch mal zusammensetzen und mal gucken, was denken die anderen überhaupt. Das, glaube ich, da gibt es noch viele Überraschungen. Haben sie zumindest auf dem Podest, gab es schon die ersten Überraschungen in dem Austausch miteinander, wo man dachte, okay, die sind sich alle noch nicht so richtig einig und haben da irgendwie so den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie irgendwo gesucht. Aber ich glaube, da gibt es noch sehr viele Auseinandersetzungen und ich glaube dahingehend auch, ich glaube, das ist auch der Grund, warum auch die Parteigründung erstmal so langsam, also die Partei, der Parteiwachstum erstmal langsam vonstatten gehen soll. Also die wollen das peu à peu machen, da sollen jetzt nicht alle möglichen Leute sich anmelden können, sie prüfen das. Ich glaube, das ist irgendwie auf 400 oder sowas begrenzt erstmal und dann soll es Stück für Stück steigen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, weil die brauchen erstmal überhaupt ein Parteiprogramm. Also da muss man erstmal wissen, was denken die Leute nicht nur triggermäßig, um in die Nachrichten zu kommen, sondern was sind denn die Pläne eigentlich?
Genau, also sagen kann ja jeder ganz viel gegenwärtig und reden ist auch wichtig. Bitte nicht falsch verstehen. Die Frage ist nur, was davon wird umgesetzt und das dürfen wir weder überschätzen noch unterschätzen. Ja. Und sie hat ja schon mal Versuche unternommen, Stichwort aufstehen und ist dann liegen geblieben. Der Unterschied jetzt ist natürlich, dass sie Leute um sich herum hat, die organisieren und planen können.
Ja.
Das hatte sie damals nicht. Das ist ja nicht ihre größte Stärke.
Und vor allem hängt das gerade immer noch sehr, ich glaube, das ist immer noch sehr auf Wagenknecht quasi fokussiert. Wir können uns auch ein bisschen angucken, wer noch alles in diesem Team ist. Also die Partei möchte sich eben ja auch zur Wahl stellen, in diesem Jahr in 4 Wahlen teilnehmen. Die erste wird eben diese Europawahl sein, die kommende. Und da unter anderem eben, also Teil dieses Teams, was sich da vorne präsentiert hat, ist eben, ich glaube, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, unter anderem eben Fabio De Masi, bekannter Kopf, zumindest in der Twitter-Sphäre. Ich glaube, Deutschland kennt den nicht, ehrlich gesagt, aber keine Ahnung.
Der hat zum Thema Wirecard sehr, sehr viel gemacht, hat sogar einen sehr guten Job. Ich muss Wirecard, ganz ehrlich sagen, mich hat das sehr traurig gemacht, ehrlich gesagt, weil ich fand den wirklich nicht schlecht, ne? Also ich habe jetzt nicht jede Meinung geteilt, aber zumindest fand ich es beeindruckend. Also auch wie der da recherchiert hat, auch in diesem Untersuchungsausschuss hat er eine große Rolle gespielt und solche Leute dann zu verlieren, das ist traurig.
Ja, der ist ja auch, ich meine, es ist nicht so überraschend, wie Leute getan haben, weil er hat schon mit Wagenknecht zusammengearbeitet. Der war, glaube ich, auch ihr Bürochef, glaube ich, irgendwann mal auch. Also die haben schon sehr enge Beziehungen offenbar und der hat ja gesagt, dass er sich jetzt nicht mal zur Wahl stellt, dass er kein Parteimandat mehr wahrnehmen möchte. Jetzt hat er seine Meinung offenbar geändert, weil Wagenknecht da gute Argumente anscheinend vorgebracht hat und hat gesagt, okay, ich mach da jetzt mit. Und ich finde es auch interessant, halt jetzt so, wie sehr, sehr viele auch sehr enttäuscht halt einfach sind von ihm.
Genau,
von
aber ja,
und die weil Frage er halt so ist präsent auch immer gewesen ist.
Genau, und die Frage ist ja auch, wie enttäuscht muss man selber sein, um solche Schritte zu gehen? Die Linke ist und war in der Identitätskrise. Da hat es viele Abkopplungsprozesse gegeben, teilweise auch von sehr guten Linken, die irgendwann gesagt haben, das kann ich nicht mehr mittragen, insbesondere zum Beispiel die Russlandpolitik. Und das sollte man generell nie unterschätzen. Menschen, die enttäuscht werden in gehobenen Positionen, die können natürlich nochmal ganz anders sich rächen.
Ja, Wagenknecht hat übrigens in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld auch zusammengetragen für diese Partei, sagenhafte 1,4 Millionen Euro für die Neugründung. Und ich finde das Absurdeste an dieser ganzen Veranstaltung, bei der Gründung ist dieser viel zitierte Satz von ihr inzwischen, nämlich, dass die Grünen die gefährlichste Partei im Bundestag seien.
Das ist einfach so ein Scheißsatz.
Also das ist ja dasselbe Grünen-Bashing, was die Rechten ja betreiben. Man sieht, was sie da will. Sie möchte halt diese Leute
verunmöglichen.
Und es ist halt schon krass, also eine Partei aus dem demokratischen Spektrum so anzugreifen und sie als gefährlichste Partei Deutschlands.
Wie kann man das sagen, liebe Frau Wagenknecht? Wie kann man das sagen, in dem Wissen, dass die AfD in diesem Bundestag sitzt? Und damit hat sie sich ja im Grunde genommen schon aus meiner Sicht disqualifiziert.
Madame 49.3 musste zurücktreten. Also ganz kurz, in Frankreich, Regierungswechsel, da ist was passiert, haben wir alle gesehen, Schlagzeilen, aber auch sehr viel Irritation, weil man ja nicht so richtig weiß, wie das da in Frankreich funktioniert. Und es klang irgendwie anfangs, glaube ich, so, als sei die Regierung zurückgetreten. Das ist sie nicht. Also die Premierministerin ist nicht zurückgetreten. Formal ist sie zurückgetreten, aber sie ist von Präsident Macron zum Zurücktreten gebeten worden. So wie man das so schön macht. Also sie ist zurückgetreten, weil Macron es sich gewünscht hat. Und in Frankreich ist es so, der Präsident ist eine besonders große, mächtige Figur und sehr stark und darf sehr viele Sachen machen, hat sehr viele Kompetenzen. Ernennung und Entlassung des Premierministers, auf dessen Vorschlag die Ernennung der Regierungsmitglieder, Gesetze verkünden, zwischenstaatliche Verträge abschließen, Richtlinienkompetenz für Außenverteidigungspolitik. Alles macht der Präsident und Regierungspremierminister, Premierministerin ist im Grunde genommen Parteisoldat, der dann im Grunde oder die den Job dann quasi macht für ihn und das durch das Parlament boxt, wo ihm gerade übrigens sämtliche Mehrheiten fehlen für all die Vorhaben, die er da hat. Und diese Premierministerin ist jetzt zurückgetreten, aufgeheißt von Macron. Ich habe gerade Madame 49.3 gesagt. Madame, das ist nämlich Elisabeth Born, so ist ihr Name, der Premierministerin, die jetzt zurückgetreten ist. Und sie wird Madame 49.3 bezeichnet, Duzen, weil 49.3 ein Paragraph ist in der französischen Verfassung. Und dieser Paragraph erlaubt es in Ausnahmefällen, ohne demokratische Abstimmung Gesetze zu entlassen. Und jetzt darfst du raten, wie oft Madame Born diesen Paragraphen genutzt hat.
Also so wie ich Frankreich kenne, ziemlich oft.
Ziemlich oft, ja. 23 Mal. hat sie diesen Paragraphen benutzt, unter anderem für die sehr, sehr unbeliebte Rentenreform, nach der die Französinnen und Franzosen 2 Jahre länger arbeiten müssen. Und sie hat das durch diesen Paragraphen durchgepoxt, auch gegen die Stimmen aus ihrer eigenen Partei und auf Geheiß von Macron. Also alles, was sie da macht und was negativ über sie besprochen wird, ist von Macron angestoßen worden. Es ist nicht gegen den Willen des Präsidenten.
Und es fällt natürlich auch auf ihn zurück. Das heißt, vor allem geht es ja um Versäumnisse Macrons, die sie jetzt sozusagen austragen muss als Bauernopfer. Und eins ist ja nicht zu verkennen, dass diese neue Personalie, die besetzt worden ist, natürlich für ein großes Aha sorgt, und zwar weltweit. Ja. Dass man sich die Frage stellt, wer ist diese neue Person?
Ja.
Wofür steht er? Und dass man zumindest kurz stehen bleibt. Und es hat natürlich auch einen Innovationsgeist, sozusagen auch ein Framing von Wechsel. Denn Macron hat sich da ziemlich flach gelegt. Denn er wollte sowohl rechte als auch linke Stimmen überzeugen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass er die Mehrheit nicht hat. Und das ist einfach überhaupt nicht gelungen. Da hat er eine Bauchlandung gemacht. Und dieses Migrationsgesetz, an dem sich ja jetzt gerade auch alles verhandelt, das wurde ja auch schon dutzende Male etliche Male verschärft, und es sind vor allem, und das ist die große Kritik, Zugeständnisse an die Rechtsextremen, an Marie Le Pen, denn sehr viele ihrer Forderungen wurden damit bestätigt, und das ist für mich auch total schmerzhaft zu sehen, denn wir haben ganz oft dieses Beispiel bemüht, auch was das Staatsbürgerschaftsrecht angeht, dass Franzose ist, wer in Frankreich geboren ist. Das ist de facto mit der Änderung dieses Gesetzes nicht mehr der Fall. Das heißt, da werden jetzt Hürden bemüht, die wir überwinden wollen seit Jahrzehnten, wo wir aufgeschaut haben zu Frankreich. Und das heißt nicht, dass ich hier was verklären oder beschönigen will.
Ja, dieses Migrationsgesetz, was sie da durchgesetzt hat, gegen die Stimmen in ihrer eigenen Partei quasi und zusammen mit den Rechten, vor allem mit Marie Le Pen. Ich glaube, es lohnt sich nochmal drauf zu gucken, weil es gibt da vor allem einen Paragraphen, den die Leute sehr geärgert hat. Demnach, also ich glaube, das verdeutlicht auch, wie krass das diese Debatte auch da geführt worden ist und was das für ein krasses Gesetz eigentlich ist. Und wo ich dann verstehe, dass dann die eigenen Leute sagen, dem können wir nicht zustimmen, nämlich Zugewanderte sollen, selbst wenn sie arbeiten und damit auch in die Sozialkassen einzahlen, erst sehr viele Jahre später erstmal Kindergeld bekommen, medizinische Versorgung soll eingeschränkt werden, Wohngeld soll verwehrt werden. Damit wird quasi arbeitenden Zugewanderten diese staatliche Hilfe verwehrt. Entzogen.
Und es wird unterschieden zwischen auch Autochthonen, Franzosen und Zugewanderten. Also es wird
nationale
genau das
Präferenz
Gegenteil,
nennt sich das,
genau, gemacht. Und natürlich ist das ein rassistisches Element.
Ja.
Das ist die Wiedereinführung von Blut statt Bodenrecht. Also das ist etwas, was wir insbesondere hierzulande immer kritisiert haben, dass wer hier geboren ist, eben kein deutscher Staatsbürger oder Staatsbürgerin ist. Und ich sehe da wirklich mit großer Sorge hin, wie man das wieder hinbekommen will. Und es ist wieder ein Beispiel dafür, dass wer rechten Zugeständnisse macht, sich selber damit keinen Gefallen tut, sondern sozusagen schlechtesten Fall auch Demokratie damit abschafft.
Ja, also wie es Macron jetzt dann gehen wird bei der nächsten Wahl, das wird zu
beobachten
sein.
Genau, und ich glaube, wir dürfen einen Fehler auch nicht machen.
Ja.
Es geht nicht darum, irgendwas schön zu reden. Es gibt die größten Herausforderungen, es gibt Terroranschläge. Wir reden von einem Land, wo Lehrer getötet werden. Und das ist kein Zufall, dass beispielsweise Islamisten sich auch Lehrer zum Ziel nehmen, weil die auch Teil und Repräsentanz des Laizismus sind. Aber das zu vermengen mit der großen Anzahl von gelingendem muslimischen Leben, auch als Kernidentität Frankreichs, also insbesondere auch aus den maghrebinischen Ländern und so weiter, das alles über einen Kamm zu scheren, das ist hochgefährlich. Und das ist, glaube ich, auch ein Signal dahingehend, wo unser größter Kampf hingehen muss, was die Zukunft angeht, nämlich gegen Rechtsextremismus.
Ja, und jetzt muss man nochmal kurz sagen, wer die neue Personalie ist. Also Born ist zurückgetreten worden. Ich glaube, das ist so irgendwie so ein Fall, wo man in der deutschen Sprache irgendeinen Tempus nutzen kann, den man sonst nie nutzt. Plus Ultra, Plusquamperfekt 2, Futur 3 oder sowas. Also sie ist zurückgetreten worden. Stattdessen ist jetzt reingekommen der ehemalige Bildungsminister Gabriel Attal. Der sieht so ein bisschen aus wie Sebastian Kurz und ist auch genauso alt, 17 oder so, ne? Nee, 34. Also 34 Jahre alt ist er, ein sehr, sehr jung, der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Frankreichs und tritt natürlich auch entsprechend auf, also mit sehr viel Energie und frischer Wind und so weiter. Ich glaube, das ist auch so das, was Macron erreichen möchte. Er ist auch so ein alter, in Anführungszeichen, Parteisoldat. Macron hat ja auch die Partei, mit der er quasi jetzt da präsent geworden ist, ja auch selber gegründet, und dieser Gabriel Attal war auch von Anfang an dabei ist, einer der ersten Mitstreiter gewesen, also ein enger Vertrauter von ihm, muss er auch sein, weil es geht nochmal darum, dass Premierminister das tut, was der Präsident sich wünscht. Und der Präsident hat jetzt den Premierminister ernannt und ernennt auch das Kabinett, also die anderen Mitglieder der Regierung. Also der Premierminister Attal darf jetzt nicht sich die Leute aussuchen, das macht immer noch quasi Macron an seinem Schreibtisch. Das ist die neue Personalie und gehört zu einem der beliebtesten Politiker in Frankreich. Das ist natürlich auch ein Kalkül, weil er da jetzt punkten muss.
Genau, beliebt auch, aber auch nicht unumstritten. Er hat ja zum Beispiel auch den Verbot der Abayas gefordert an den Schulen. Damit hat er natürlich auch über Frankreich hinaus Schlagzeilen gemacht, weil es da große Diskussionen darum gab, wo beginnt Religionsfreiheit, wo hört sie auf. Und das wurde von vielen auch als Einschränkung der Religionsfreiheit verstanden, weil es sozusagen über Religion hinausging und um Identitätsstiftung ging. Mhm. Und das Thema Migration und Zusammenleben ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema in Frankreich. Also das merkt man ja auch an Macrons Nahostpolitik und die Art und Weise, wie dezidiert er sich dazu äußern muss, auch im Sinne seiner eigenen Bevölkerung.
Und ein kleines Detail noch zu Attal. Ich glaube, wir kommen irgendwann mal in die Zeit, wo wir es nicht zusätzlich erwähnen müssen, weil das wäre dann quasi Normalzustand. Aber ein schönes Detail zum Ende. Er ist der erste Premierminister Frankreichs, der offen homosexuell lebt. Und das ist doch auch mal eine schöne Nachricht.
Ja, wenn ich so überlege, letzte Woche waren wir noch ziemlich lädiert. Mein Bruder rief mich an und meinte, ob es mir gut geht. Ich so, wie meinst du das? Er so, ja, du wirktest so wütend. Und ich so, wie bitte? Nee, gar nicht. Ich habe mich halt nur so ein bisschen aufgeregt.
Ja, vielleicht, ja, man kann ja auch ein bisschen angespannt sein, so, ne? Manchmal ist man das ja auch. Vor allem,
man merkt es selber gar nicht, ne?
Ja, weil Remote auch ist auch nur so weird, weil man pickt ja so diese ganzen so Details von Leuten ja auch nicht so richtig auf. Das ist dann so über Zoom, ist noch so weird. Mhm. Und vor allem ist es auch komisch, weiß nicht, ist natürlich nur dieses Zoom-Zeitalter. Aber hat mich super genervt, oft so, wenn so Latenzen da sind.
Ja.
Also wenn ich dich zum Beispiel 3 Sekunden später höre. Und andererseits dachte ich mir, andererseits auch ganz cool, weil man eigentlich 3 Sekunden länger Zeit hat, um nachzudenken, wie man auf etwas reagiert. Und das macht vielleicht das Gespräch auch wieder besser. Aber
ich weiß nicht, darf man diese Frage schon stellen, aber auch wie man so ins Jahr kommt. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ja immer darum geht, welche Schwerpunkte man selber setzt. Ne? Und ich habe mir ja ganz fest vorgenommen, viel öfter Nein zu sagen, um mehr Ja zu sagen zu mir selber. Und ich möchte mich auch nicht mit so viel Nebenschauplätzen beschäftigen, mich ablenken lassen, sondern ich finde ja so, für die Kernthemen im Leben braucht man ja ganz viel Raum und Zeit.
Ja.
Und dafür muss man auch sehr viel absagen. Und für mich ist auch so das Ziel, guten Gewissens abzusagen. Also sonst nützt das ja nichts, weil wir leben ja schon auch in so einer Zeit, und das gilt, glaube ich, für alle da draußen, dass wir Erwartungen eigentlich gar nicht mehr erfüllen können. Wir können ja nur noch enttäuschen.
Ja.
Und das mache ich jetzt einfach.
Das Gute
mit Ansage.
Gute also
wenn ich absage, bitte nicht persönlich nehmen.
Das Gute daran ist auch so ein bisschen, ich habe auch inzwischen mein FOMO-freies Lebensalter erreicht. Also schon seit ein paar Jahren schon so, aber ich spüre das gar nicht mehr. Ich war früher auch mal so, bis der Letzte, der von der Party gegangen ist. Mhm. Und jetzt, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich auch ein bisschen früher. Also ich weiß noch, in Uni-Zeiten bin ich so auf gar keinen Fall, weil sonst erzählen mir morgen dann Leute, boah, dann ist um 3.20 Uhr das passiert. Und ich war, scheiße, ich bin um 3.17 Uhr gegangen, habe ich verpasst. Das ist richtig das Ding, worüber alle dann gesprochen haben. Ich bin so ein bisschen jetzt in so einer entspannteren Haltung, was das angeht.
Ja.
Aber ich muss aber leider sagen, ich sehe jetzt schon, ich habe nicht weniger Belastung dieses Jahr.
Nein. Also ich sag mal so, für die Kerneraufgaben, für die wirklich wichtigen Sachen braucht man aber auch Kraft. Und meine Highlights im Moment sind wirklich, wenn die Schwestern kochen, also auch mit einer geilen Arbeitsaufteilung. Tüli macht den Salat, Tuna macht die Hauptspeisen. Ich kommentiere das Ganze. Und wenn es dann heißt, es hat geschmeckt, bedanke ich mich. So geht Arbeitsteilung zu Hause. Aber das sind gerade meine Highlights, wenn ich weiß, also auch morgens schon, wenn dann jemand in die Gruppe schreibt, ich koche nachher, ich freue mich da richtig drauf und denke so, wow, das ist geil. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht irgendwie mehr vom Leben erwarte, so meine ich es nicht, aber das kommt ja sowieso automatisch, das meine ich.
Ja, mein Ziel ist es, dieses Jahr zumindest einmal in einer eurer Kochsessions irgendwie zu landen. Dann bin ich vielleicht auch am Receiving End dieses Glücks, weißt du?
Das verspreche ich dir.
Zwinker Smiley, wink, wink. Georg, bist du ready?
Ich bin richtig ready, ja.
Okay, Honigstimme Georg ist wieder am Start. Wir spielen nämlich unser Spiel zum Schluss, Schlagzeilen. Und unsere gewitzten, schlagfertigen Reaktionen darauf. Los geht's,
Georg,
komm,
wir sind
ready. Los geht's, bam, bam.
Super, wir starten mit der ersten Schlagzeile. Studie der TK, die Deutschen trinken am liebsten Wasser und Kaffee.
Ich bin ein Allmann.
Ja?
Ich glaube auch,
nee, vor allem sehr viel Kaffee trinke ich. Wasser bin ich ganz schlecht, also ich vergesse das oft und dann um 17 Uhr habe ich dann Kopfschmerzen. Und, ah, verdammt, ich habe kein Wasser getrunken. Bist du gut da drin? Trinkst du viel Wasser?
Also ich zwinge mich dazu,
ja.
Aber doch.
Ich sage ohne Scham, dass ich auch mal bei Amazon eingegeben habe, Smart Wasserflasche. Don't judge me.
Notgelandete Boeing 737. Smartphone übersteht Sturz aus 5000 Metern mit halbvollem Akku, Flugmodus und keinem Kratzer.
Baerbocks Pannenflieger macht einfach keine Pause, ne? Also ständig passiert da irgendetwas.
Ich fand das voll krass mit dem Flieger mit dem Fenster.
Das fand ich auch krass.
Das war heftig, oder? Stimmt. Und da saßen ja Leute doch dahinter.
Da ist einfach so ein Ausgang eigentlich, der eigentlich da ist.
Also ich finde, bei diesen Flugzeugkatastrophen, da geht immer so eine Urangst auf, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass die Leute, die das überlebt haben, nämlich alle, haben natürlich eine Nahtoderfahrung gehabt. Also ich würde nie wieder in den Flieger steigen danach.
Und die Meldung bezieht sich tatsächlich auf diesen Flieger. Also es sind Smartphones, die aus diesem Flieger rausgeflogen sind.
Ich steige in keine Boeing mehr, das eigentlich.
Traditionelle Delikatesse. Südkorea verbietet den Verkauf von Hundefleisch.
Endlich. Jetzt erst?
Ja, aber das andere Fleisch essen die Leute ja auch. Also.
Ich finde es seltsam.
Ja? Ja, natürlich seltsam, weil kulturell ist halt so hier erstmal halt massenweise das andere Fleisch und was auch immer da
es ist
bei uns
generell
da drin ist.
Ist ja, generell seltsam geworden, ne?
Seltsam geworden, ja. Ich glaube, das wird auch so sich so weiterentwickeln. Also je mehr man sich dessen bewusst wird, desto mehr wird man hinterher dann zurückschauen und sagen, oh je, was haben wir damals gemacht, ey. Mhm.
Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen will mit der Werteunion eine eigene Partei gründen.
Bündnis Hans-Georg Maaßen.
Ich meine, überleg mal, der war mal Verfassungsschutzpräsident. Das muss man sich einfach reinziehen, das darf man nie vergessen.
Der war lange Verfassungsschutzpräsident auch und jetzt tollt er irgendwie durch die Gegend und macht ab und zu mit solchen Schlagzeilen auf sich aufmerksam.
Baerbock auf Israel-Reise. Deutschland gibt Eurofighter für Saudi-Arabien frei.
Ja.
Ja, da stellt sich natürlich auch immer eine moralische Frage, nämlich wer ist verantwortlich? Also auch für Kriege, fürs Töten und ich denke, dass auch diejenigen, die Waffen liefern, eine Mitverantwortung haben.
Ja.
Und da sind wir bei der Grundsatzfrage, ne? Von Krieg, Frieden, Pazifismus, wie muss das verteidigt werden? Meine Haltung ist dahingehend nicht bekannt. Wir wissen, dass es keine guten und schlechten Waffenlieferungen gibt. Und trotzdem sage ich, um Völkermorde zu verhindern, Entmenschlichung, Kriege, Vergewaltigung als Kriegswaffe, muss man sich auch mit Waffen wehren. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu.
Es gibt einen ganz guten Film dazu, Lord of War mit Nicolas Cage. Schaut ihn euch an.
Nicolas Cage, der übrigens auch gesagt hat, wenn er kein Schauspieler geworden wäre, wäre er Bankräuber geworden. Denk mal drüber nach.
Das ist einfach der Beste. Einfach. Nicolas Cage.
Ich wusste
einfach,
genau, was er meint.
Ja, ich habe auch, letzte Woche krank war, habe ich Nicolas Cage Filme geguckt übrigens. Guckt ihn auch gerne in Renfield, wo er Dracula spielt. Sensationell.
Traum mit tödlichem Ausgang. Brasilianer gräbt 40 Meter tiefes Loch in seiner Küche auf der Suche nach Gold.
In seiner Küche?
Das hat er geträumt?
Ja, und daraufhin hat er gegraben.
Und hat er was gefunden?
Er ist gestorben.
Weil er tief gegraben hat und gemerkt hat, oh, ich habe die Leiter vergessen. Das ist natürlich
bitter. Tragisch. Ich würde sagen, es ist tragisch.
Das ist tragisch. Das Gute bei mir ist, ich erinnere mich an meine Träume nicht, deswegen kann mir das nicht passieren.
Ich erinnere mich an meine Träume und ich arbeite mit meinen Träumen. Zum Glück habe ich das noch nicht geträumt.
Ja.
Schleswig-Holstein. Landwirte hindern Habeck am Verlassen von Fähre.
Darüber haben wir ja vorne eingangs
gesprochen. Geht natürlich nicht und finde ich auch einigermaßen beruhigend, dass ein paar sich aus dem politischen Spektrum da auch gemeldet haben und gesagt haben, das geht nicht, wenn auch nicht immer laut genug. Also das ist natürlich ein Unding und die Bild-Zeitung war eine Sauerei, was sie da gedreht haben aus der Geschichte, nämlich dass Habeck irgendwie einer Diskussion entflohen sei. Er war im Urlaub und hat denen auch noch ein Gespräch angeboten und die haben verneint. Da hat man gesehen, dass es denen um Protest auf jeden Fall nicht ging und vor allem nicht um Gespräch.
Kommen wir noch zu meiner zumindest vom Geschriebenen her Lieblingsschlagzeile. Kanzler besucht das Hochwassergebiet, Scholz und die Flutbürger.
Wow. Ist das eine Taz-Überschrift?
Vom Spiegel, glaube ich.
Ah, ja, genau.
Ja.
War wichtig und richtig, dass er das gemacht hat. Aber ich glaube, wir leben auch in Zeiten, wo man es niemandem mehr so richtig recht machen kann. Weil dann wird darüber gesprochen, wie steht er, wie geht er.
Ja.
Aber daran merken wir auch, dass natürlich auch die Bildsprache, die emotionale Ansprache, das spielt eine große Rolle, klar. Ja,
aber er ist halt auch nicht so ein Gerhard Schröder, ne? Also wenn der so durch so ein Flutgebiet irgendwie gegangen ist, da waren so Action-Bilder. Scholz natürlich mit seinen Gummistiefeln und seinem Aktenkoffer in der rechten Hand ist, bilde ich mir gerade ein, das ist mein Bild von ihm. Der steht dann im Gebiet, finde ich immer so ein bisschen weird, aber das zeichnet ihn auch so ein bisschen aus. Ne?
Ja, dass also, es ihm ja nicht um die Außenwirkung
immer,
geht.
Genau,
ne?
Ist halt immer Scholz. So.
Genau.
Scholz halt immer vor sich hin und das ist irgendwie auch beruhigend.
Und dass es noch schlimmer gehen kann, wissen wir ja seit der Causa Laschet.
Absolut.
Britische Post, eigene Briefmarke für die Spice Girls zum 30-jährigen Jubiläum.
So, alles klar, haben wir das Spiel alle wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Düsen. Das war wieder eine neue Episode Tagalombiros. Hat sehr viel Spaß gemacht. Heute, nach der Erkrankung, das ist ja immer manchmal so, entweder hat man so einen Down oder so einen Hoch. Ich habe gerade wieder so ein Hoch, habe ich heute gemerkt. Weil letzte Woche war ich so krank und diesmal bin ich so, bam, dabei.
Ja, oder? Ja, man freut sich dann, dass man einfach wieder gesund ist.
Das freut mich, ja. Dann kann ich auch meinen Neujahrsvorsatz, nämlich gesünder zu leben, endlich nach der ersten ungesunden Woche, vielleicht jetzt auch wirklich verwirklichen. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode.
Tschüss.
Euer Bündnis Tagalombiros. Tekal und Beros ist ein Undone Original mit Düsen Tekal und mir, Kaschrau Beros. Redaktion: Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign: Yannick Werner. Titelmusik: Jakob Ilja. Mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kaschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.